Sehr geehrter Herr Vizepräsident, Herr Dekan, sehr geehrter Baudezernent Prüm, sehr geehrter Generaldirektor Thomas Metz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Durch die Anmoderation ist schon deutlich geworden, dass ich in einer Doppelrolle spreche. Als scheidender Kulturstaatssekretär könnte ich natürlich rückblickend auf dann 19 Jahre Tätigkeit auf diesem Sektor einiges anmerken zum Thema der Denkmalpflege, zum Thema der Pflege der vier Weltkulturerbestätten, die wir in Rheinland-Pfalz haben, unter besonderer Beachtung der Stadt Koblenz mit Berührungspunkten zu zwei Weltkulturerbestätten. Es ist mir aber nicht entgangen, dass die Einladung an meine Person offenkundig weniger geknüpft ist an das, was ich in der Vergangenheit auf diesem Sektor gemacht habe, sonst hätte man mich ja in einen der früheren Jahre schon mal einladen können, sondern es offenbar auch als eine Möglichkeit ansieht, vom Oberbürgermeister der Stadt Koblenz ab dem 1. Mai ein bisschen zu hören, in welcher Weise er tickt, was Baufragen anbelangt. So eine Neujahrsrede zu diesem Zeitpunkt hat Chancen und Risiken. Die Chance ist, man kann zu diesem Zeitpunkt, wo der Nachfolger in der landespolitischen Funktion bereits feststeht, das Risiko also, dass man sich landespolitisch in Kopf und Kragen redet, überschaubar ist, zugleich im neuen Amte sich noch nicht befindet, die Verwaltung einen also nicht vorbereitet, man also sagen kann, was man will, das ist eine große Chance, aber auch ein Risiko. Das Risiko ist selbstverständlich, dass die anwesenden Herrschaften der Stadtverwaltung unschwer erkennen, wo die Defizite des künftigen Oberbürgermeisters sind und man bemängeln wird können, dass ich vieles nicht erwähnt habe, was man hätte in diesem Zusammenhang unbedingt erwähnen müssen, insbesondere um einen chronologisch vollständigen Erfolgsbericht des Bauwesens der Stadt Koblenz unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen Baustellen abzugeben. Sie wissen, wie umfassend das Thema wäre. Da ich mich anschicke, ein Amt zu übernehmen, das 8 Jahre dauert und ich dann 66,5 Jahre sein werde, wenn ich das Amt wieder abgebe, also keine Neuwahl mehr bevorsteht, ich die Wahl schon gewonnen habe, die jetzt zu gewinnen war, habe ich mich entschlossen, das Risiko einzugehen, ohne Rücksicht auf Verluste, Ihnen einfach das zu sagen, was ich für richtig halte, und mich dann Ihrer Kritik auszusetzen. Das eine oder andere wird den einen oder anderen erfreuen, das andere ärgern. Das hängt mit meiner Neigung zusammen, eindeutig und klar zu formulieren. Die Rede übrigens wird aufgezeichnet und auf meiner Homepage www.hofmann-göttig.de dokumentiert. Das Original zählt. Klar ist, dass wenn man sich mit Bauen in dieser Stadt beschäftigt, man wissen muss, warum gebaut wird, wohin man baut, was man vorhat, was daraus wird. Und klar ist, aus meiner Sicht, dass wir so etwas wie eine Vision für die Stadtentwicklung der Stadt Koblenz brauchen, vor dessen Masterplan wir jede Einzelmaßnahme mindestens mit beurteilen können und mit dazu beitragen können, dass kein Flickenteppich entsteht von Elementen, die organisch nicht zusammengehören. Diese Bemerkung zur Vermeidung von Missverständnis sei es gesagt, ist abstrakt gemeint und hat mit der konkreten Bautätigkeit, die sich zurzeit in Koblenz abspielt, nichts zu tun, sondern ist lediglich eine Bemerkung, die Perspektive zeigen soll, dahingehend, dass ich jedenfalls abweichend von der Auffassung eines von mir im Übrigen sehr geschätzten früheren Bundeskanzlers nicht der Meinung bin, dass eine Vision eine behandlungsbedürftige Krankheit in der Politik sei. Visionen sind gut und notwendig, um zu wissen, wo man hin will. Das Kunststück der Politik besteht allerdings nicht darin, Visionen zu entwickeln, sondern Visionen als gute zu begreifen, dann aber in der Lage zu sein, Visionen in Alltagshandeln pragmatisch umzusetzen und dafür zu sorgen, dass das, was im Alltag geschieht, Schritte in die richtige Richtung sind, möglichst der Vision nicht widersprechen und im Übrigen aber eine erkennbare, schrittweise Entwicklung in die gewünschte Richtung tatsächlich stattfindet. Wenn Sie mich fragen, was ist Ihre Zukunftsvision für die städtebauliche Entwicklung der Stadt Koblenz, dann bringe ich es auf eine einfache Formel. Die Formel lautet, die Zukunftschance der Stadt Koblenz besteht in der Verbindung zwischen Tradition und Moderne. Auf den ersten Blick trivial. Auf den zweiten Blick, dritten Blick und vierten Blick hoch problematisch, hoch konfliktträchtig, aber unglaublich notwendig. Wovon setzt sich die Formel ab? Sie setzt sich ab von puren romantischen Beschwörungsritualen gegenüber der Tradition. Zugleich betreibt sie aber den Respekt vor der Tradition. Was ist die besondere Schönheit der Stadt Koblenz? Es ist die Altstadt, die eigentlich gar nicht so alt ist, die vielleicht deswegen so schön ist, weil sie nicht in den späten 40er und Anfang 50er Jahren wiederhergerichtet wurde, sondern etwas später, wo man mit Baufragen schon wieder etwas sensibler war. Es ist die unglaubliche Chance, die Stadt zu erleben zwischen Rhein und Mosel und ihren Rheinpromenaden. Das organische Zusammengehörigkeitsgefühl, das im Kopfe bei dem einen oder anderen noch Nachholbedürfnisse hat, zwischen rechter und linker Rheinseite, zwischen rechter und linker Moselseite, zu einem in dieser Form komplexen Gesamtbild, das notwendigerweise einmalig ist in der Welt und in der Tat, wenn man es erlebt, Schönheit pur ist, verbunden mit einer Landschaftseinbindung, die diese Stadt einmalig macht. Ich sage es mal brutal und deutlich, schöne Altstädte haben auch andere Städte. Und am Rhein und an der Mosel, nur nicht gleichzeitig, liegen auch andere Städte. Keine andere Stadt hat aber diese Landschaftseinbindung wie Koblenz. Ich sage es als Wanderer, auf Oberwerth wohnen, auch ein Bindeglied zwischen der rechten und linken Rheinseite, wo wir fußläufig in einer Stunde, fußläufig, vier Mittelgebirge erreichen können. Westerwald, Taunus, Hunsrück und Eifel. Alle hochattraktiv, mit, wenn man ein bisschen hochsteigt, Sichtachsen auf diese Stadt, immer wechselnd von verschiedenen Blickrichtungen her, die uns zeigen, wie schön diese Stadt ist. Das, was ich jetzt sage, könnte zum Anknüpfungspunkt genommen werden, um dann doch nur romantisierend, beschwörend die Tradition zu würdigen. Und zu sagen, dann lass uns doch die Stadt so stark wie möglich wieder so machen, wie sie früher schon einmal war. Und bauen so historisierend, wie wir irgendwie können. Und machen es zu einem Kleinod des 19. Jahrhunderts, könnte man sagen. Es wäre nicht meine Antwort. Meine Antwort wäre die der Verbindung mit der Modernen. Das Kunststück der Verbindung mit der Modernen besteht aber darin, dieses organisch zusammenhängend hinzukriegen. Wem sage ich das? Die meisten von Ihnen sind im Unterschied zu mir Fachleute in Bauwesen. Und Sie wissen, wie schwierig es ist. Die Verbindung zwischen Tradition und Moderne funktioniert nicht in der Weise, dass man in die Altstadt irgendein Fremdkörper reinplatzt. Ich nenne jetzt extra keinerlei Beispiele, weil es ja eine öffentliche Rede ist. Aber wenn Sie mich im privaten Kreis mal fragen sollten, an was ich denke an einiges. Und sagt dann, hier haben wir jetzt die Verbindung, weil schließlich muss unsere Stadt ja auch wirtschaftsfreundlich sein und da muss es natürlich auch bestimmte Gebäude geben, die rein funktionalen Gesichtspunkten tragen und so weiter. Das Kunststück der Stadtentwicklung, und ich sage es ausdrücklich für die Zukunft, ohne Blick auf die Vergangenheit, besteht darin, das, was wir neu machen, so organisch mit dem Alten zu verbinden, dass für die Menschen, die das betrachten, ein Zusammenhang erkennbar ist. Wie so etwas funktioniert, kann man sich zum Beispiel in vielen unserer Burgen und Schlösser angucken. Nicht zufällig nenne ich das Beispiel Schloss Engers, weil das eines der ersten Projekte war, für das ich als Vorsitzender der Villa Musica Mitverantwortung getragen habe. Wo das, was neu zu machen war, wir bewusst nicht historisierend gemacht haben, sondern neu dran gesetzt haben, mit auch modernen Baustoffen. Und alt und neu gelegentlich bis in die einzelnen Zimmer gegenübergestellt haben, zu einem funktionalen Gesamtwesen, das, wie ich finde, Sie nicken als Sachkenner von Neuwied und Engers, dann wiederum fasziniert. Dieses ist, wie ich finde, auch der wichtige Punkt der Diskussion zum Thema Mittelrheinbrücke, für den ich ja noch Mitverantwortung trage, um den reinen Romantikern zu sagen, wir hier am Mittelrhein und auch in Koblenz hatten immer gelebte Verkehrswege und leben in der Region und wir wollen es auch in Zukunft haben und dazu bedarf es funktionsfähiger Verkehrsachsen, die die Verbindung schaffen zwischen rechts und links des Rheins. Und wenn man da eine tolle Architektur findet, die ganz bewusst nicht romantisierend irgendeine römische Brücke nachbaut, sondern eine Brücke des 21. Jahrhunderts ist, aber in der Formgebung und in der Landschaftseinbindung sensibel ist, im Übrigen aber auf der Höhe der Zeit, ist es genau die Verbindung, von der ich spreche, nämlich das Miteinander zuzulassen aus Beschwören des traditionellen Elements in der Bauweise und des bewussten, funktionalen, modernen, gut funktioniert, organisch eingebundenen Elements. Dieses Leitbild der Verbindung zwischen Tradition und Moderne fügt sich in eine weitere Erkenntnis, die für den Masterplan Zukunftsvorstellung der Stadt Koblenz mitentscheidend ist, nämlich in die Beantwortung der Frage, wo will ich mit Koblenz insgesamt eigentlich hin? Wir können sagen, wir sind eine Stadt mit knapp 107.000 Einwohnern, die drittgrößte in Rheinland-Pfalz. Wir haben sogar einen positiven Wanderungssaldo im letzten Jahr zu verzeichnen. Alles prima. Wir sind zufrieden, wie es ist. Ich glaube, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass dieses Koblenz eben nicht nur aus den knapp 107.000 Einwohnern besteht, sondern zugleich Zentrum der Mittelrheinregion ist. Die Technokraten nennen das Oberzentrum. Ich sage lieber die Hauptstadt des Nordens, die Hauptstadt des Mittelrheins. Und damit jedenfalls Verantwortung hat für die Region. Es fängt mal damit an, dass wir 90.000 Arbeitsplätze haben auf knapp 107.000 Einwohner, also viel mehr als die Koblenzer an sich brauchen. Es ist eine Pendlerstadt. Und zwar Gott sei Dank nicht nur eine Auspendlerstadt Richtung Rhein-Main und Köln-Bonn, sondern im starken Maße auch eine Einpendlerstadt. In meiner Wahlkampagne, wo ich sehr viele Geschäfte besucht habe, mit sehr vielen Verkäuferinnen und Verkäufern gesprochen habe, habe ich durch die Bank weg 50% Nichtwähler getroffen im Sinne von Nichtwahlberechtigte. Da musste man durch, sind auch Menschen. Für die machen wir auch Koblenz. Die müssen hier reinkommen. Die müssen sich hier wohlfühlen. Und der eine oder andere von Ihnen wird sich im Zuge der Jahre auch fragen, ob er nicht doch auch seinen Wohnsitz nach Koblenz verlagert, weil die Infrastruktur hier da ist, weil er vielleicht stärker das Gesundheitswesen braucht, weil er älter wird und die Frage der Fußläufigkeit von der Erreichbarkeit der einen oder anderen Einrichtung für ihn bedeutsamer wird. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass Koblenz in einem starken Maße eine pulsierende Stadt ist, die man temporär verlässt, in die man aber in starkem Maße hineinfährt. Und das bedeutet, dass für unsere Stadtentwicklung Verkehrsachsen auch von ganz großer Bedeutung sind. Vor diesem Hintergrund möchte ich einige Anmerkungen machen zu baulichen Einzelfragen, die ich aber aus Zeitgründen sehr verknappe, um lediglich sozusagen Perspektivhinweise zu geben bei den Fragen, die zurzeit in der Stadt diskutiert werden und von denen ich weiß, dass sie anstehen, wo ich denn meine, worauf man zu achten hat. Und das Ganze mehr oder weniger in der Reihenfolge, wie mir es unsystematisch durch den Kopf geht. Ein Punkt ist nicht ganz unsystematisch, er hat mit dem Masterplan zu tun und hat auch mit dem Seminar zu tun, von dem ich gerade komme. Er betrifft das Stichwort Festungsstadt Koblenz. Mit den Studentinnen und Studenten und den sie betreuenden Professoren bin ich der Auffassung, dass das Stichwort Festungsstadt Koblenz für die Zukunftsentwicklung der Stadt von großer Bedeutung ist. Und zwar von erheblich größerer, als die meisten Koblenzerinnen und Koblenzer es gegenwärtig im Kopf haben. Viele denken an die Festung Ehrenbreitstein. Viele der Koblenzer sind, wenn sie ehrlich sind, seit Jahren nicht mehr oben gewesen. Sie werden nächstes Jahr mit Sicherheit wieder hochfahren. Und vielen ist nicht bewusst, dass die Festung Ehrenbreitstein ein Element aus einem städtischen Festungsring ist, von dem jedenfalls drei weitere Elemente heute noch bestehen, von dem eines deutlich sichtbar ist, vor Konstantin nämlich, über dem Bahnhof, aber wenig zugänglich, und zwei andere Festungsbestandteile nahezu unbekannt, ein Schattendasein spielen, nämlich in Lützel die Feste Franz, Asterstein vor Asterstein. Wir haben eine einmalige Chance, durch das Bundesprogramm zur Förderung der Weltkulturerbestätten, das hier angereichert wird durch Landesmittel und kommunale Mittel, einen kräftigen Investitionsschub in die Herrichtung des städtischen Festungsringes durchzuführen, von dem ich mir auch hoffe, dass es dazu beiträgt, die kulturtouristische Attraktion unserer Stadt zu verstärken und dazu beizutragen, dass wir, die wir hier wohnen und die, die zu uns kommen, erkennen, wie einmalig, Marketingleute reden vom Alleinstellungsmerkmal, dieser Festungsring ist und dass er ein echter Grund ist, stolz auf diese Stadt zu sein, wegen ihrer baugeschichtlichen Bedeutung. Und auch in diese Stadt zu kommen. Und daher sage ich klar und deutlich, für mich ist die Weiterentwicklung des städtischen Festungsringes in ihrer inneren Verbindung und kulturtouristischen Erschließung ein wichtiges Zukunftsvorhaben für diese Stadt. Dazu gehört, dass man sich auch Gedanken machen muss um die Zugänglichkeitsmachung der Festung Ehrenbreitstein. Und unbeschadet der Tatsache, dass ich den konkreten Ausgang der zurzeit laufenden Gespräche noch nicht kenne, es hat auch seine Vorzüge, Stichwort Freiheit des Geistes, sage ich, ich halte es für unbedingt erforderlich, den Schrägaufzug an der Festung Ehrenbreitstein zu realisieren, als dauerhafte, leichte Möglichkeit auf der rechten Rheinseite zur Festung hochzukommen, als Ersatz zur bisherigen Seilbahn, die in diesem Sinne nicht mehr den modernen Erfordernissen eines Verkehrsmittels gerecht werden kann. Jedenfalls brauchen wir außer den Straßenzugangsmöglichkeiten diese bequeme und einfache Möglichkeit, da hochzukommen, für die Bediensteten wie auch für die Anwohner und die Touristen, die schon auf der rechten Rheinseite sind. Die Buga baut, sie baut überall, und ich meine, in der Stadt wahrzunehmen, dass die Vorfreude auf die Bundesgartenschau wächst, Frau Kirchner. Das ist auch ein Erfolg Ihrer Geschäftsstelle, Ihres persönlichen Wirkens, das Ihres Chefs, Herrn Faas, die mit ihrem Know-how dazu beitragen, klarzumachen, dass sich hier in dieser Stadt etwas Einmaliges entwickelt, was es in ganz Rheinland-Pfalz noch nicht gegeben hat. Es ist immerhin die erste Bundesgartenschau auf rheinland-pfälzischem Boden. Als jemand, der seine ersten Jahre des Hauptberufs in Bonn zugebracht hat und den Verwandlungscharakter der Bundesgartenschau in der Rheinaue in Bonn miterlebt hat, kann ich nur sagen, das Tolle einer Bundesgartenschau ist, dass es sich nicht nur um ein halbjähriges Festival der Kulturereignisse handelt, sondern ein nachhaltiges Projekt der Weiterentwicklung des Erscheinungsbildes einer Stadt sein kann. Ich weiß, es gab auch Wünsche und Zielvorstellungen und weitergehendere Pläne als das, was sich jetzt realisiert. Viele dieser Vorstellungen waren auch fachlich gut begründet. Sie hatten übrigens auch mit der Großfestung zu tun. Stichwort Einbeziehung der Kartause, Stichwort Einbeziehung von Lützel und so weiter. Alles bekannt. Kostet viel zusätzliches Geld, hatte man nicht. Pragmatische Reduktion gehört zum Alltag. Das Kunststück ist, dass durch pragmatische Reduktion die Vision nicht Schaden nehmen, sondern in die richtige Richtung weisen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, was jetzt geschieht, ein Riesenschritt in die richtige Richtung ist, der uns nachhaltig für die Zukunft nach vorne bringt. Und ich sage, ohne die Bundesgartenschau hätte es viele Dinge überhaupt nicht gegeben, die sich jetzt tun, auftun. Ich sage nur zum Beispiel das Schloss. Das Schloss war in der Vergangenheit erstens ein Großparkplatz und auch nur von dieser Seite her zugänglich. Den Hinterausgang zum Schloss kannten die wenigsten, weil man ihn nur bei ganz besonderen Veranstaltungen mal sehen konnte. Mit der Folge, dass selbst das Signum unserer Firma Kulturtourismus mit Vater Rhein und Mutter Mosel meistens nur von hinten überhaupt zu erkennen war, wenn man am Rhein rummarschierte von vorne, haben es die wenigsten gesehen, je gewusst, wo es überhaupt steht, dass es überhaupt steht. Das wird jetzt völlig anders. Das Schloss wird jetzt wieder ein richtiges Schloss, von beiden Seiten zugänglich, mit einem fantastischen Rheinzugang, mit einem tollen Park hintenrum und, wie ich finde, einer grandiosen Idee mit der Freitreppe hinten zum Rhein hin. Da kann man spielen, in vielerlei Hinsicht für die Zukunft. Großartig. Wir werden Schritt für Schritt alle, die wir hier stehen und viele andere auch, dazu beitragen müssen, dass die Vorfreude auf die Bundesgartenschau so bestimmend für das Klima in der Stadt wird, dass wir spätestens am 15. April des Jahres 2011 in der Situation sind, dass sich ganz Koblenz auf die Buga freut. Denn das ist die Voraussetzung auch für den kulturtouristischen Erfolg. Die Menschen, die von außen kommen, müssen spüren, dass sie willkommen sind und dass sie auf Koblenzer treffen, die stolz darauf sind, in so einer Stadt dauerhaft sein zu dürfen, zu den anderen nur hinreisen, auf ein paar Stunden oder Tage. Sie müssen spüren, dass sie zu etwas Besonderem fahren. Das ist unsere Aufgabe und unser Beitrag für den Erfolg der Buga in der Region, ja, national und international. Ich bin der festen Überzeugung, dass das klappt, weil die Planungen gut sind und das, was dort entsteht, prima. prima ist und nachhaltig. Dazu gehört auch das Thema Seilbahn. Die Seilbahn ist gut und notwendig, weil sie die ökologisch beste Möglichkeit ist, die Tourismusströme unter Vermeidung von großen Emissionen, die sonst auf mit dem Pkw drohten oder auch mit Busfahren drohen würden, jede Stunde bis zu 3.800 Menschen von der einen zur anderen Seite des Bugergeländes zu transportieren. Und wie es in Koblenz so ist, erst wurde darüber gestritten, ob man dafür den einen oder anderen Baum fällen muss, um die Talstation zu bauen. Wird nun heute darüber gestritten, ob man die Seilbahn nicht dauerhaft braucht und was denn das überhaupt alles für ein Unsinn ist, sowas nur temporär zu machen. Und deswegen sage ich dazu in gebührender Klarheit auch ein paar Sätze. Erstens, mit Verlaub und aller nötigen Bescheidenheit als Regierungsbeauftragter für das Weltkulturerbe, ohne meinen damaligen Vorschlag, lass uns das 3 Jahre temporär machen, hätten wir überhaupt keine Seilbahn, weil wir nämlich keine Zustimmung, kein Baurecht, kein Denkmalschutzrecht dafür gekriegt hätten. Soweit so klar. Bestreitet dem Grunde nach auch kein Sachkundiger. Nun geht es um die Frage, wie geht es weiter? Was passiert nach den 3 Jahren? Und dazu gebe ich eine klare, eindeutige Antwort, die allerdings aus mehreren Sätzen besteht. Erstens, wir müssen nach der Bundesgartenschau prüfen, ob die Seilbahn, die natürlich die Attraktion vor der Buga und während der Buga ist, nach der Buga auch noch die Attraktion ist. Und ob sie sich wirtschaftlich trägt und kein Zuschussbetrieb wird. Das muss man prüfen. Zweitens, wir müssen prüfen, ob die Mehrheit der Bevölkerung diese Seilbahn dauerhaft möchte. Und wenn das der Fall ist, müssen wir prüfen, ob man Baurecht für eine dauerhafte Seilbahn bekommen kann, was nicht ganz einfach ist und nicht nur eine Frage des Denkmalrechts ist. Insbesondere wegen der Talstation mitten in der wichtigen Sichtachse vom Rhein her zum Kastler. Das muss man prüfen. Und wenn das alles geprüft ist, dann müssen wir mit dem Landesbeirat für Denkmalpflege verhandeln, dass sich etwas geändert hat, ob sie es akzeptieren könnten. Und wenn das hingehauen hat, fahre ich persönlich nach Paris und rede mit der UNESCO und sage ihnen nach den Erfahrungen, die ich andernorts mit der UNESCO gemacht habe, wenn all die anderen Schritte vorher gut gelaufen sind und man sich in der Region darüber nicht zerstreitet, hat man auch eine Chance, die Zustimmung der UNESCO zu kriegen, obwohl es ein massiver Eingriff in das historisch gewachsene Erscheinungsbild des nördlichen Eingangstores des oberen Mittelrheintales wäre. Keine Frage. Es ist nur verkehrt, die Debatte hinten anzufangen und immer nur den Weltkulturerbe-Aspekt zu diskutieren und dabei die anderen Aspekte zu vergessen, die aber genauso entscheidend sind. Stichwort Zentralplatz. Diese Debatte läuft, wie ich weiß, seit in etwa 3 Jahrzehnten. Und ich weiß, dass wenn ein Plan gemacht wird und dieser beschlossen ist, dieses immer umstritten ist. Man wird an diesem Ort niemals einen Plan entwickeln können, von dem am Ende alle Beteiligten sagen, das ist's. Und wenn denn die grüne Wiese dort gekommen wäre, dann hätte es die anderen gegeben, die gesagt hätten, wir hätten eine historische Chance verpasst, die Innenstadt auch als Einkaufsstadt zu profilieren und umgekehrt. Und deswegen sage ich schlicht und einfach und pragmatisch, ich habe mit der ganzen Entwicklung nichts zu tun. In der Zeit, wo die Beschlüsse gefasst wurden, war ich ganz normaler, einfacher Bürger der Stadt, habe mich an der Debatte auch nie beteiligt. Aber die Beschlüsse sind gefasst, die Verträge sind gemacht. Und ich bin überhaupt nicht bereit, die Debatte so weiterzuführen, als gäbe es die Beschlüsse nicht und gäbe es die Verträge nicht und als könnte man weiter so diskutieren, wie es 3 Jahrzehnte geschah. Wir brauchen in Koblenz, auch in Baufragen und gerade in Baufragen, eine seriöse, intellektuell ansprechende und anstrengende Diskussion. Wir brauchen aber auch eine politische Kultur, die bedeutet, dass irgendwann einmal ein Knopf an eine Debatte geführt wird und geklebt wird und dieser dann gilt und eine getroffene Entscheidung dann auch umgesetzt wird. Wenn wir das nicht hinkriegen, werden wir ein Gespött vor uns selbst und auch vor dem Umland, bei dem das eben auch anders funktioniert. Und deswegen klare Frage, was den Zentralplatz anbelangt. Ich stehe zu dem, was der Stadtrat beschlossen hat und zu den Verträgen, die geschlossen sind, und werde das mir Mögliche tun, dass wir nicht von einem Rechtsstreit zum anderen und dieses Spürmanöver und jenes, sondern so zügig wie möglich das dann auch wirklich dazu führen, dass irgendwann einmal die Gruben nicht mehr Gruben sind, sondern im Sinne des Beschlossenen gebaut wird. Stichwort Stadion. Ich bin Oberwerther Bürger. Ich besuche fast alle Heimspiele. Ich weiß, dass das vorhandene Stadion nicht mehr den Auflagen der Fußballliga entspricht. Und ich weiß, und das ist noch viel wichtiger, dass selbst wenn die TuS Koblenz nicht so ganz doll im Augenblick drauf ist, wobei das letzte Spiel war ein Hoffnungsschimmerzeichen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dauerhaft in der zweiten Bundesliga spielen, nicht sehr hoch ist, ich sage dauerhaft. Das Dilemma ist, selbst in der dritten Liga gelten dieselben Auflagen wie in der zweiten Liga. Das heißt, es muss sich etwas tun. Ich bin mit dem Stadtrat der Auffassung, dass es vernünftig ist, bevor man auf der grünen Wiese als Fremdkörper außerhalb des Stadtgebietes etwas tut, man zunächst sorgsam prüft, ob man nicht am vorhandenen Standort im Stadion Oberwerth das, was auflagetechnisch notwendig ist, umsetzen kann. Und lediglich, wenn das nicht geht, dann allerdings brauchen wir einen Stadionneubau, weil Profifußball ist ein wichtiges Aushängeschild dieser Stadt. Stichwort Brücken. Als Koblenzer Bürger habe ich das Trauerspiel um die Fußgängerbrücke, genannt Horchheimer Brücke, in allen Facetten miterlebt. Für mich war die schmerzlich, weil für mich war das die Zugangsstelle, wenn ich rüber in den Taunus oder in den Westerwald laufen wollte oder Richtung Lahnstein laufen wollte. Ist ja auch fast ein eingemeindungsreifes Ortsteil. Nur mit einer symbolischen Grenze an Horchheim ausgestattet. Mit dem dortigen künftigen Ortsvorsteher bin ich auch persönlich befreundet. Also, dass die Horchheimer Brücke wieder begehbar ist, ist gut. Und es hat, sagen wir mal, mein emotionales Verhältnis zur Brückendiskussion auch kräftig gefestigt. Und ich weiß nun, dass die Pfaffendorfer Brücke sanierungsbedürftig ist, die Europabrücke nur noch eine beschränkte Betriebsgenehmigung hat. Das Thema also Sanierung der Brücken ist eine existenzielle Frage für die Zukunftsfähigkeit der Stadt Koblenz, Stichwort Pendlerströme. Man weiß, dass allein über die Europabrücke sich täglich rund 100.000 Verkehrsmittel bewegen. Dann weiß man, was wir da für eine Aufgabe vor uns haben. Dieses ist eine für die Funktionsfähigkeit unserer Stadt unglaublich bedeutsame Baumaßnahme, der man sich unterziehen muss, und zwar zügig. Sie wird auch Folgemaßnahmen nach sich ziehen. Nach meiner festen Überzeugung werden wir, Stichwort Nordtangente Metternich, etwas machen müssen, auch im Hinblick auf Entlastungsmaßnahmen in der Zeit, wo die Europabrücke jedenfalls entweder gar nicht oder nur beschränkt nutzbar sein wird, weil eben bemerkenswerte Verkehrsströme über diese Achse sich rein und raus bewegen. Stichwort Schulen. Wir haben mit dem Konjunkturprogramm erhebliche Mittel in die Schulsanierung in Koblenz investiert. Aber alle hier im Raume, die sich mit dem Thema Schulbau auskennen, wissen, dass da noch ein großer Bedarf ist. Für mich hat Bildung, Ausbildung entscheidende Zukunftskompetenz für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Wir müssen das, was möglich ist, auf diesem Sektor hinkriegen. Mit anderen Worten, Schulsanierung ist nicht ein Lustthema, sondern ein absolutes Must. Und wir müssen das Nötige in den nächsten Jahren dort angehen. Was das Thema Stadtentwicklung insgesamt anbelangt, so ist für mich jedenfalls klar, dass wir auch immer darauf achten müssen, dass Brachen und Baulücken genutzt werden können, auch zur Wirtschaftsansiedlung. Wir dürfen nicht tatenlos zuschauen, dass in Mülheim-Kärlich und in Montabaur Gewerbeparks entstehen, die mächtig sind, sondern wir müssen das uns Mögliche tun, dass auch mittelständische Betriebe sich im Stadtgebiet ansiedeln können. Wobei diese Äußerungen in keinem Widerspruch zu meiner Eingangsäußerung zur Regionalität stehen. Ich gönne denen das, auch außerhalb der Stadtgrenzen, dass es dort mächtige Gewerbeparks gibt. Ich bin allerdings der Meinung, dass wir auch im Hinblick auf die kulturtouristischen Ströme, die wir in Zukunft stärker nach Koblenz locken wollen, Buga und die Zeit danach, wir Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt eher stärker ausbauen müssen, weil eben diejenigen, die in der Stadt wohnen und die in die Innenstadt kommen, auch in der Stadt selber Einkaufsmöglichkeiten suchen. Und genau für diese Zielgruppe, die sich nicht mit dem Auto bewegen, die Frage von Mülheim-Kärlich und Montabaur sich völlig anders darstellt. Soweit die Einzelprojekte, die ich im Augenblick als prioritär in der Stadt für diskussionsbedürftig halte. Ich habe jetzt viele Maßnahmen außen vor gelassen, die auch diskutiert werden, Stichwort Kaffeereienanlagen und Ähnliches, zu dem man jetzt auch noch einiges sagen könnte, aber das würde dann zu umfassend, sondern ich will zum Schluss nur noch einige Anmerkungen machen zur Frage, wie wir das Thema Bauen in Koblenz behandeln sollten. Ich meine gelernt zu haben in den nun 35 Jahren hauptberufliche Politik, dass man mit Konflikten leben muss, dass Konflikte im politischen Diskurs unvermeidlich sind. Das Entscheidende ist also nicht, wie man Konflikte vermeidet, sondern wie man sie bewältigt. Und das Entscheidende ist, wie man dazu beitragen kann, dass so viele Bürger wie möglich sich identifizieren können mit dem, was wir planungsseits vorhaben. Und aus diesem Grunde sind mir zwei Maßnahmen, zwei Projekte, zwei Vorhaben besonders wichtig. Das eine ist die Bürgerbeteiligung und das andere ist die Integration von unabhängigen Sachverstand. Was die Bürgerbeteiligung anbelangt, so ist es mir jedenfalls ein wichtiges Anliegen, so früh wie möglich, wenn wir irgendwo etwas elementar Wichtiges zu tun gedenken, wir eine offensive Informationsarbeit machen Richtung Bevölkerung im Sinne von, wir nutzen auch euren direkt betroffenen Sachverstand, um es planerisch mit einzubeziehen. Und zwar nicht nur rhetorisch, sondern auch tatsächlich. So früh wie möglich. Nicht erst, wenn was beschlossen ist, sondern schon vorher. Und was den unabhängigen Sachverstand anbelangt, so bin ich der Auffassung, dass auch in Anerkennung des Sachverstandes unserer eigenen Verwaltung es nie verkehrt sein kann, wenn man noch externen Sachverstand hinzufügt, der dann immer wieder Hinweise gibt, wie das ein oder andere Problem auch in anderen Städten gelöst wurde und wie man es möglicherweise auch in Koblenz erfolgreich machen könnte. Ich jedenfalls biete mich als Oberbürgermeister auch als Schnittstelle an, als ein ehrlicher Makler zwischen unserer eigenen Verwaltung, zu der ich stehe und für die ich stehe, und dem unabhängigen Sachverstand von außen, aus unserer Stadt oder über die Stadt hinaus. Zweite Anmerkung. Ich glaube, wir brauchen gerade auch in Baufragen eine Politik der Bürgernähe, die jedem Einzelnen die Chance vermittelt, es gibt da Ansprechmöglichkeiten, wo das, was ich auf dem Herzen habe, ich loswerden kann. Und das sind dann neben solchen offiziellen Veranstaltungen wie Bürgeranhörungen eben auch die Möglichkeiten, die wir und auch ich als Oberbürgermeister, künftiger Oberbürgermeister, haben werde, durch Bürgersprechstunden zentral und stadtteilbezogen, durch richtiges Bearbeiten von Petitionen, durch einen modernen Internetauftritt, der kommunikativ gestaltet ist, wo man sich im Gästebuch eintragen kann, wo man E-Mails schreiben kann, so mit der Stadt und dessen Spitze zu kommunizieren, dass jedenfalls letztendlich jeder Bürger in der Stadt das Gefühl hat, wir gehören einer Großfamilie an, in der man eine Chance hat, auch gehört zu werden. Und drittens und letztens, ganz entscheidend für die Zukunftsentwicklung unserer Stadt, auch in baulicher Hinsicht, ist, dass wir wegkommen von einem vordergründigen parteiischen Denkens. Weil die Partei X eine Idee hat, muss die Partei Y diese verdammen. Sondern andersherum brauchen wir ein Bewusstsein, auch in den Parteien und erst recht in der Stadtspitze, wo eine Idee als Idee geprüft wird, unabhängig davon, wer sie geäußert hat. Und deswegen sage ich auch an dieser Stelle glasklar, in absoluter Kenntnis dessen, was ich damit sage, auch als Mitglied einer Partei: Ich werde nicht jede Idee, die aus meiner Partei kommt, für gut heißen und nicht jede Idee, die von anderen Parteien kommt, für schlecht heißen, sondern jede Idee, so gut es geht, objektiv prüfen, im Sinne von, was bringt es uns im Hinblick auf Masterplan und der Weiterentwicklung der Stadt. Und dabei ist Glaubwürdigkeit eine entscheidende Kategorie. Nur das reden, was man wirklich denkt, nicht an zwei Orten Verschiedenes erzählen, sondern einen in sich geschlossenen Politikentwurf haben und für diesen dann zu werben, um damit beizutragen, dass auch ein Stück Stolz auf diese Stadt auch im Hinblick auf ihre Zukunft Entwicklungsperspektive aufkommt. Und dabei, und das sei nun mein Schlussgedanke, ist es wichtig, dass es zwischen der Vision, da wo man hin will, und dem, was man im Alltag machen kann, es Bindeglieder gibt, die dazu beitragen, dass sich die Dinge nicht beißen, sondern dass es in dieselbe Richtung geht. Aus diesem Grunde habe ich mich dazu entschlossen, den Generaldirektor der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Thomas Metz, zu bitten, als mein persönlicher Beauftragter für Stadtentwicklung mir als Schaltstelle zu dienen, um zwischen den Architekten, den Stadtplanern und der Bauverwaltung unserer Stadt ein Scharnier zu haben, das in der Lage ist, mir nahezubringen, was geht, was nicht geht, was zur Realisierung der Vision beiträgt und was nicht. Thomas Metz, den ich nun seit 20 Jahren kenne, war der Architekt von Schloss Engers, hat Burgenschlösser Altertümer aufgebaut, hat das Landesamt für Denkmalpflege, die Schlösserverwaltung entscheidend vorangebracht, ist nun der Direktor der Generaldirektion Kulturelles Erbe. Er ist für mich der größte Bausachverständige, den wir im Landesdienst haben. Dass er mir gesagt hat, er ist bereit, ehrenamtlich ohne Geld diese Aufgabe zu übernehmen, trägt dazu bei, noch mehr Sachverstand auch von außen mit in die Bauentwicklung unserer Stadt zu bringen. Ich bin ihm dankbar dafür und Ihnen dafür, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank.